Unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat am 26.12. eine Pressekonferenz gegeben zu dem Thema Corona-Impfstoff. Und er hat mit folgenden Worten begonnen. Es gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. Und damit hat er nicht die Geburt von Jesus gemeint, sondern den Impfstart gegen das Coronavirus in der EU. Und ich bin froh, dass wir als Christen eine nachhaltigere frohe Botschaft haben, als ja, die nicht vom tagespolitischen Geschehen abhängt oder von einem Impfstoff, der sicherlich was bringen wird, aber der einfach eine Botschaft haben, die sehr viel nachhaltiger ist als irgendwas, was kurzfristig hilft. Und der Inhalt dieser frohen Botschaft, der steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die eigentliche frohe Botschaft, die wir haben, die weit über das hinausgeht, was ein Impfstoff helfen kann. Und mit dieser frohen Botschaft starten wir ins neue Jahr, auch wenn wir nicht wissen, was das neue Jahr alles bringen wird. Als Christen, da haben wir Grund zur Freude und zur Zuversicht, weil wir auf Jesu Seite stehen, weil er mit uns geht, weil wir ihn kennen. Und ich habe die Predigt genannt, mit Freude und Zuversicht ins neue Jahr, auch wenn das neue Jahr doch schon wieder 10 Tage alt ist, aber es ist doch noch einigermaßen frisch. Und ich möchte auf 3 Punkte ein bisschen eingehen. Der erste heißt Freude und Zuversicht im täglichen Leben. Dann Freude und Zuversicht durch Gottes Wort und Freude und Zuversicht durch Jesus, unseren Herrn. Freude und Zuversicht im täglichen Leben ist der erste Punkt. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich noch gerne kurz beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du es bist, der unsere Zuversicht ist. Danke, dass wir in dir unsere Freude haben können. Danke, dass du der bist, der alles andere weit überragt. Und wir bitten dich darum, dass wir uns neu an dir, an deinen Worten, an dem, was du uns schenkst, ja, zu freuen lernen. Vielen Dank, dass du das tun kannst. Bitte richte du unsere Herzen und Sinne auf dich aus. Und gib du mir die richtigen Worte heute Morgen, um ja, uns das zu sagen, was du zu uns sagen möchtest. Amen. In den Sprüchen im Kapitel 31, da wird eine sehr tüchtige Hausfrau beschrieben. Und ich möchte euch da kurz ein paar Verse draus vorlesen. Sprüche Kapitel 31. Ich lese die Verse 10 bis 25. Also Sprüche 31, 10 bis 25. Eine tüchtige Frau, wer mag sie finden? Weit über Korallen geht ihr Wert. Das Herz ihres Gatten kann sich auf sie verlassen und an Gewinn wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses während ihrer ganzen Lebenszeit. Sie trägt Sorge für Wolle und Flachs und schafft dann mit arbeitsfreudigen Händen. Sie gleicht den Schiffen eines Kaufmanns. Von fern her beschafft sie den Bedarf für ihren Haushalt. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Kost heraus für ihre Hausgenossen und weist den Mägden ihr Tagwerk an. Sie fasst den Ankauf eines Ackers ins Auge und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Handarbeit legt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft und regt die Arme, ohne zu ermatten. Sie merkt, dass ihr Schaffen Segen bringt. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie legt ihre Hände an den Spinnrocken und ihre Finger ergreifen die Spindel. Dem Elenden bietet sie ihre Hand schenkend dar und streckt dem Dürftigen ihre Arme entgegen. Sie braucht für ihre Hausgenossen vorm Schnee nicht zu fürchten, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlachwolle gehüllt. Sie fertigt sich Decken aus Linnen und Purpur bilden ihre Kleidung. Hochgeachtet ist ihr Gatte in den Toren, wenn er mit den Ältesten des Landes Sitzung hält. Feine Unterkleider fertigt sie an und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft und Würde sind ihr Gewand und so sieht sie dem kommenden Tage unbesorgt entgegen. Also wird uns eine richtige Powerfrau vorgestellt und man fragt sich, wie kriegt die das eigentlich alles hin? Also ist ja unglaublich, was die alles macht, diese Frau. Keine Sorge, ich werde es euch Frauen heute nicht sagen, wie ihr euren Haushalt zu führen habt und so weiter. Das überlasse ich anderen. Aber was ich so schön fand in diesem Lob der tüchtigen Hausfrau, da heißt es am Ende, Vers 25, und so sieht sie dem kommenden Tage unbesorgt entgegen. Oder wie es andere übersetzen, und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Das ist die Frage, wie geht es denn dir, wenn du an die kommenden Tage denkst, an das kommende Jahr denkst? Machst du dir Sorgen? Oder freust du dich auf 2021? Und wahrscheinlich sind es irgendwie gemischte Gefühle, so geht es mir zumindest. Aber die Frau, die hier in Sprüche 31 beschrieben wird, die kann angesichts des kommenden Tages lachen, weil sie vorgesorgt hat. Ihr Haushalt, der steht wirtschaftlich sehr gut da. Für ihre Kinder und Angestellten gibt es genug zu essen und anzuziehen. Sie hat sogar so viel, dass sie den Armen und Bedürftigen etwas abgeben kann. Und wenn wir jetzt mal auf unser Leben schauen, dann müssen wir ehrlicherweise zugeben, dass es uns mindestens so gut geht wie dieser tüchtigen Hausfrau. Auch wenn wir vielleicht noch nie, so wie sie, einen Weinberg angelegt haben oder einen Acker gekauft haben, uns geht es sehr, sehr gut. Uns geht es unverdient gut. Wir haben mehr als genug zu essen, wir haben mehr Kleider, als wir anziehen können. Wir haben ein Dach über dem Kopf, eine Heizung, die läuft, ein Telefon, das funktioniert und fließendes Warm- und Kaltwasser. Und noch vieles andere. Und selbst wenn wir von heute auf morgen arbeitslos werden würden, dann hätten wir das alles immer noch. Wir sind nicht wie Tagelöhner, die von dem abhängig sind, was sie an dem einen Tag verdienen, sondern wir sind sozial abgesichert. Es geht uns von den äußeren Umständen her, also von den äußeren Umständen her gesprochen, besser als dem größten Teil der Weltbevölkerung. Das muss uns bewusst sein. Und selbst wenn man nur die Grundsicherung bekommt, die in Deutschland, ich habe es nachgeschaut, 432 Euro war das im Jahr 2020, also für einen Alleinstehenden, der bekommt 432 Euro im Monat, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dazu kommen noch die Kosten für Wohnung und Heizung, die werden auch noch erstattet. Aber wenn man jetzt nur diese 432 Euro nehmen würde, die einer bekommt, der Grundsicherung bezieht, dann wäre man immer noch reicher als 5,5 Milliarden andere Menschen auf dieser Welt. Also das, was bei uns in Deutschland als absolute Armut gilt oder als Armut gilt, ist immer noch reicher als 5,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen. 432 Euro hätten in dem dritten Weltland sicherlich mehr Kaufkraft als bei uns hier in Mitteleuropa. Aber der Vergleich zeigt uns doch, wie gut es uns eigentlich geht. Und dass wir angesichts dieser äußeren Umstände auch schon des kommenden Tages lachen können. Und noch dazu kommt, dass wir hier in Deutschland in einem sehr sicheren und auch sehr gut organisierten Staat leben. In der Gebetswoche hatten wir es mal von Peru, von der Familie Lenting, die dort in diesem Hospital, die Hospizuyana, arbeiten. Und in Peru, da herrscht Korruption, da haben sie innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, schon den dritten Präsidenten. Und auch der wird bald schon wieder abgesetzt. Also da herrscht eigentlich Chaos in diesem Land. Und wir haben hier in Deutschland einen sehr gut organisierten Staat, wo eigentlich alles sehr, sehr gut läuft. Ein Staat, der für innere und für äußere Sicherheit sorgt. Wir haben ein gut ausgebautes Straßennetz und wir haben alles Mögliche, was wir brauchen und noch mehr. Es hat natürlich auch seine Kosten. Klar, wir zahlen Steuern, wir zahlen Sozialabgaben und der Staat darf natürlich auch in gewisser Weise über uns bestimmen. Und wir freuen uns nicht über alles, was dieser Staat entscheidet und haben vielleicht bei manchen Dingen auch mehr oder weniger heftige Bedenken. Aber letztlich können wir total dankbar sein dafür, dass wir überhaupt eine Obrigkeit über uns haben und noch dazu eine Obrigkeit, die es grundsätzlich mal gut mit uns meint. Wir haben es sehr, sehr gut in unserem Land. In meiner stillen Zeit habe ich vor kurzem das Buch Richter gelesen. Und das Buch Richter handelt ja von dieser Zeit, bevor es Könige gab in Israel. Und da hat Gott immer wieder, wenn das Volk sehr in Bedrängnis war und sie sich wieder daran erinnert haben, oh Mensch, wir haben doch einen Gott, und zu ihm gebetet haben, dann hat er ihnen Männer geschickt, die sie ja befreit haben, auch aus ihrer Bedrängnis. Das sind die sogenannten Richter. Und nach dieser Erzählung von den ganzen Richtern, die in Israel waren, da gibt es so einen, ja, man könnte es einen Anhang nennen an diesem Richterbuch. Das sind die Kapitel 17 bis 21. Und da werden so die inneren Nöte an zwei Beispielen dargestellt, die damals in Israel geherrscht haben. In Kapitel 17 und 18 vom Richterbuch, da geht es um einen Privatmann, der anfängt, sich ein Gottesbild herzustellen und der in seinem Haus Altar, dieses Gottesbild aufstellt, sich dazu noch einen Priester kauft und da anfängt, eigenmächtig seine Gottesdienste zu feiern. Also da sieht man, da läuft schon einiges schief, weil Gott eigentlich seinem Volk Israel gesagt hat, er sei an einer Stelle, dort wo die Bundeslade ist, dort möchte er angebetet werden und nicht irgendwo, wo einer denkt, man könnte doch mal ein Gottesbild anfertigen. Und die Kapitel 19 bis 21 im Richterbuch, da geht es noch heftiger zur Sache. Da wird ein Bürgerkrieg beschrieben, der ausgelöst wurde durch die Massenvergewaltigung einer Frau, die dabei noch gestorben ist. Und wenn man diese Kapitel so liest, also am Ende vom Richterbuch, dann kann man eigentlich immer wieder nur den Kopf schütteln. Und sie denken, also merkt ihr euch eigentlich noch? Die sind so verblendet, so verdorben, so verbohrt, diese Menschen. Und sie machen so viel Dummheiten, man kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Warum erzähle ich das? Weil diese Geschehnisse dort im Richterbuch, die sind quasi eingerahmt. Und zwar eingerahmt von zwei Versen. Am Anfang von diesen Kapiteln, Richter 17, Vers 6, da steht: Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel. Ein jeder tat, was ihm beliebte. Und am Ende vom Richterbuch, allerletzter Vers, Kapitel 21, Vers 25, da steht fast dasselbe nochmal. Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gut dünkte. Und das Ergebnis sehen wir in diesen Kapiteln. Und wenn ihr Zeit habt und gute Nerven, dann nehmt ihr doch heute Mittag mal einen warmen Tee, setzt euch hin mit eurer Bibel und lest mal diese Kapitel 17 bis 21 aus dem Buch Richter. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland viel bessere Zustände als damals hätten, wenn es bei uns keine Regierung gäbe. Weil die Menschheit, die hat sich von ihrem Wesen her nicht verändert. Sicherlich gibt es viele Erneuerungen. Wir haben alles Mögliche an neuer Technik und Wohlstand aufgebaut, aber von unserem inneren Wesen her sind die Menschen heute noch genauso verbohrt, noch genauso verdorben, noch genauso verblendet wie die Menschen damals zur Zeit der Richter. Und deshalb, weil ein Volk ohne Regierung, weil das einfach nicht wirklich funktioniert, weil das zu schlimmsten Zuständen führt, möchte ich lernen, wirklich dankbar für unsere Regierung zu sein und mich daran freuen, dass ich in diesem Staat leben darf. Auch dann, wenn ich nicht alles gut finde, was in diesem Land entschieden wird und mir manches vielleicht auch Sorgen macht, was entschieden wird. Aber wir haben es hier unglaublich gut. Und das sollten wir nicht vergessen. Ich bin froh, dass der Marian vorher auch noch für unsere Regierung gebetet hat und gedankt hat. Das ist eine Aufgabe von uns, auch als Christen. Denn in Römer 13, Vers 1, da steht: Jeder Mann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Unsere Regierung ist von Gott gewollt. Und als Christen haben wir den Auftrag, uns dieser Regierung unterzuordnen und auch für unsere Regierung zu beten. Dazu fordert Paulus auch ganz ausdrücklich auf in 1. Timotheus 2, 1 bis 4. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Da steht Folgendes: So spreche ich denn zuallererst die Mahnung aus, dass man Bitten und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen verrichte. Für Könige und alle obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, dessen Wille es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier steht also ganz ausdrücklich drin, dass wir für unsere Regierung dankbar sein sollen und für sie in der Fürbitte einstehen sollen. Und das Ganze hängt irgendwie auch noch mit dem Willen Gottes zusammen, dass Menschen gerettet werden. Also es steht hier im direkten Zusammenhang damit, dass es der Wille Gottes ist, dass die Menschen gerettet werden. Und da muss ich mich schon an der eigenen Nase packen, weil ich leider schneller dabei bin, über die Regierung zu motzen, als für sie zu beten. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch ähnlich. Dann würde ich mich freuen, wenn diese Predigt heute Morgen für uns beide ein Weckruf sein kann, dass wir das neu lernen, dankbar zu sein und zu beten für unsere Regierung. Äußerlich gesehen haben wir also allen Grund, mit Freude und Zuversicht ins neue Jahr zu gehen. Wir müssen uns über das tägliche Überleben keine Sorge machen. Wir sind bisher auch gut durch diese Krise gekommen als deutsches Volk und können dankbar sein, dass wir in diesem Land leben dürfen. Wir kommen zum zweiten Punkt: Freude und Zuversicht durch Gottes Wort. Jesus hat mal gesagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und der Liederdichter Ernst Moritz Arndt, der hat schon vor über 200 Jahren gedichtet: Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Vor 200 Jahren hat er das schon gedichtet. Auch damals war es wohl schon so, dass Menschen leichter Lüge geglaubt haben als der Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde es in unserer heutigen Zeit als zunehmend schwierig, die Wahrheit zu erkennen. Weil es gibt ja zu so gut wie jedem Thema, das so diskutiert wird, gibt es völlig gegensätzliche Meinungen. Tom Aubrunner hat mir zum Beispiel erzählt, dass er sich vor dem Kauf von den Elektroautos mal ein bisschen informiert hat, über das Für und Wider, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern wahrscheinlich ausführlich, so wie ich ihn kenne. Und je nachdem, welche Studie man dazu liest, bekommt man völlig unterschiedliche Ergebnisse. Die einen sagen, Elektroauto ist super, kauft es, das ist gut für die Umwelt, alles in Ordnung. Andere sagen, nee, das bringt überhaupt nichts. Elektromobilität ist vielleicht sogar noch umweltschädlicher als die Autos mit Verbrennungsmotor. Und zu so gut wie jedem Thema in unserer Gesellschaft gibt es gegensätzliche Meinungen. Man wird von einer Informationsflut bombardiert, die man gar nicht mehr verarbeiten kann. Und Dinge, die gestern noch galten, werden heute revidiert und morgen gilt vielleicht schon das genaue Gegenteil. Und sicherlich überspitze ich hier ein bisschen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es kam vorher auch im Gebet zum Ausdruck, dass man irgendwie so manchmal so hilflos ist und gar nicht so genau weiß, was stimmt eigentlich noch, wem soll ich denn noch glauben? Und da bin ich froh, dass ich weiß, woran ich glaube, wenn alles wankt und fällt. Die Worte Jesu, die er uns gegeben hat, die sind wahr, weil er selbst die Wahrheit ist. Das, was er gesagt hat und was Menschen in seinem Auftrag niedergeschrieben haben, was wir hier in seinem Wort nachlesen können, das bleibt wahr über alle Jahrhunderte hinweg, über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg, über alle neuen Erkenntnisse hinweg. Gottes Wort, die Bibel, steht wie so ein Fels im Wandel der Zeiten. Mit der Bibel vor Augen, da können wir Gott ins Herz schauen. Sie zeigt uns, wer Gott ist und was er getan hat und auch das, was er sich mehr von uns Menschen wünscht. Und deshalb bin ich so froh, dass wir dieses Wort haben, das wie so ein Ruhepol ist. Das einzige Schriftstück auf der ganzen Welt, das wir lesen können, ohne uns fragen zu müssen, stimmt das eigentlich, was da steht? Und das macht mich froh, das gibt mir Zuversicht fürs neue Jahr, dass wir mit diesem Wort auch ins neue Jahr gehen können. Egal, was 2021 bringen wird, Gottes Wort bleibt bestehen. Der Schreiber von Psalm 119, der schreibt in dem Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute gewinnt. Und diese Freude wünsche ich uns über Gottes Wort, dass wir es nicht nur lesen, damit wir sagen können, wir hätten stille Zeit gemacht, sondern dass wir uns wirklich darüber freuen. Und ich finde es schön, dass der Jakob das vorher auch erwähnt hat mit dem Bibellesen. Wir haben uns nicht abgesprochen, auch nicht mit der Hemdfarbe übrigens. Aber auch wenn dir vielleicht die Freude am Wort Gottes ein Stück weit fehlt, kann ja durchaus sein, dann bitte Gott darum, dass er sie dir schenkt. Und wie es der Jakob schon gesagt hat, am Beginn eines neuen Jahres, da fassen viele Menschen gute Vorsätze. Merkt man zum Beispiel daran, dass mit großer Regelmäßigkeit die großen Discounter in Deutschland immer in der Woche nach Weihnachten oder in der ersten Woche des neuen Jahres die ganze Sportausrüstung im Sortiment auf einmal haben. Da kann man dann Jogginghosen kaufen und handeln und was weiß ich was alles, alles Mögliche, was man braucht, um zu sporteln, weil die Leute sich da die guten Vorsätze nehmen. Jetzt trainiere ich meinen Weihnachtsspeck weg, jetzt im neuen Jahr, da werde ich jeden Tag joggen gehen. Und dann kaufen sie natürlich auch gleich die scheinbar dafür nötige Sportausrüstung. Meistens halten so gute Vorsätze nicht allzu lang. Aber sie sind Discountern egal, Hauptsache sie haben ihre Sportausrüstung verkauft. Aber wenn du den guten Vorsatz fürs neue Jahr nehmen willst, und wie der Jakob gesagt hat, er möchte die Bibel durchlesen in einem Jahr, wenn du jetzt bisher kaum in der Bibel liest, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so arg realistisch, zu sagen, jetzt in diesem einen Jahr lese ich die komplette Bibel durch, weil das sind 3 bis 4 Kapitel pro Tag. Schon eine Hausnummer. Man kann auch kleiner anfangen. Man kann einfach sagen, ich lese ein Kapitel am Tag oder ich lese 5 Minuten am Tag. Aber wenn du Gott darum bittest, dir die Freude an seinem Wort zu geben und ihn bittest, durch sein Wort zu dir zu reden, dann glaube ich, wird er dir diese Freude auch schenken und dann werden dir irgendwann diese 5 Minuten nicht mehr reichen. Dann werden irgendwann, das eine Kapitel wird nicht mehr genug sein, sondern du wirst mehr lesen wollen, so wie es im Jakob oder wie es er vorher auch schon beschrieben hat. Gott möchte sich uns durch sein Wort offenbaren und lassen wir uns diese Freude doch im neuen Jahr nicht entgehen. Wir kommen zum 3. Punkt. Freude und Zuversicht wegen Jesus, unserem Herrn. Philipper 4, Vers 4, ein ganz bekannter Vers. Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich's. Freut euch. Oder wie es Luther damals übersetzt hat, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Also alle Zeit und auf allen Wegen werden wir aufgefordert, uns im Herrn zu freuen. Und im Herrn, da haben wir als Christen immer Grund zur Freude, weil er sich nicht ändert. Die Zeiten ändern sich, die Umstände ändern sich, unser gesundheitlicher Zustand ändert sich auch. Aber Gott ändert sich nicht, er bleibt derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir wirklich begriffen haben, was Gott uns in Jesus geschenkt hat und wer Jesus ist und dass er ja die Fülle der Gottheit ist und dass diese Fülle in uns wohnen will, dann haben wir immer Grund zur Freude. Er hat unser Leben vom Verderben erlöst. Wir dürfen nach diesem kurzen Leben auf der Erde die ewige Herrlichkeit erleben. Wir haben jetzt schon das ewige Leben, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Und das ist ein Grund zur Freude, der weit über alle irdischen Freuden hinausgeht. Aber leider ist uns diese Freude manchmal im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst, wie es wünschenswert wäre. Zumindest mir geht es so. Aber je mehr wir unseren Herrn kennenlernen, desto mehr können wir uns auch an ihm und in ihm freuen. Je mehr wir darüber nachdenken, wie er ist und wer er ist und was er uns schenkt und wie er sich uns selbst schenkt, desto größer wird unsere Freude über ihn werden. Und die derzeitige Situation, die macht ja vielen Menschen Angst. Auch Christen haben Angst jetzt in dieser Zeit mit Corona. Die einen, die haben Angst vor dem Virus und die anderen haben Angst vor dem, was die Regierung entscheidet. Aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und gerade für uns Christen sollte die derzeitige Situation ein Weckruf sein, eine Erinnerung daran, dass diese Erde nicht ewig bestehen bleibt, dass wir hier nur auf dem Campingplatz sind und nicht in der ewigen Heimat. Die Menschheit geht der Wiederkunft Jesu entgegen. In Lukas 21, da spricht unser Herr Jesus von den Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Und ich lese aus Lukas 21 die Verse 9 bis 11. Lukas 21, die Verse 9 bis 11. Wenn ihr ferner von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss zuerst kommen. Aber das Ende ist dann noch nicht sogleich da. Hierauf fuhr er fort, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden und hier und da Hungersnöte und Seuchen, auch schreckhafte Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Und viele Christen sehen in dieser Corona-Lage, die zurzeit die Welt beherrscht, ebenso eine Seuche, wie der Herr es beschreibt in Lukas 21. Und im Vers 28 desselben Kapitels, also auch Lukas 21, da sagt unser Heiland dann, wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet auf euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und mir geht es nicht darum, einen Zeitpunkt oder Zeitraum festlegen zu wollen, in dem unser Herr wiederkommt, das weiß alleine er. Aber mir geht es darum zu sagen, wenn wir von diesen Dingen hören oder sie vor unseren Augen geschehen, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen, dann ist es für uns Christen nicht zuerst ein Grund zur Panik, sondern zur Freude und Zuversicht. Nicht, weil wir so gerne Seuche erleben oder gerne einen Krieg haben möchten oder ein Erdbeben erleben wollen, sondern weil wir wissen, unsere Erlösung naht. In der Welt haben wir Angst, sagt der Herr Jesus hier auch, aber wir dürfen getrost sein, weil er die Welt überwunden hat. Und er, der die Welt überwunden hat, er kommt wieder auf diese Erde. Und er wird diejenigen zu sich holen, die ihm gehören. Mit jedem Tag, der vergeht, da kommen wir seiner Wiederkunft ein Stückchen näher. Ob wir seine Wiederkunft noch lebend hier auf der Erde erleben oder ob er uns davor heimrufen wird, das dürfen wir ihm überlassen. Aber als Gotteskinder wissen wir hundertprozentig, dass unsere Erlösung naht, so oder so. Und dass uns weder Hohes noch Tiefes von der Liebe Gottes scheiden kann. Und das ist der höchste Grund zur Freude und zur Zuversicht fürs neue Jahr. Wir gehen nicht in erster Linie einer ungewissen Zukunft entgegen, sondern unserer Erlösung. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass wir mit Freude und Zuversicht ins neue Jahr starten können. Erstens, weil es uns im täglichen Leben sehr, sehr gut geht. Wir sehr gut versorgt sind und in einem funktionierenden Staat leben. Zweitens, weil Gottes Wort, die Wahrheit, uns Hoffnung und Freude gibt. Und drittens, weil wir, und das ist der wichtigste Punkt, weil wir auf die Wiederkunft dessen zugehen, der diese Welt überwunden hat. Amen. Nehmen wir uns noch kurz Zeit, um in der Stille auf Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht uns noch kurz über was nachzudenken. Und der Jakob wird dann den Gottesdienst beenden.